SRF 3.
Neue Töne auf den Philippinen. Immer mehr Menschen im südostasiatischen Land sind mit der gnadenlosen Drogenpolitik von Präsident Rodrigo Duterte nicht mehr einverstanden. Das gelobte Land im Süden. Über 1 Million Menschen haben in Südafrika bislang versucht, ein besseres Leben zu finden, wie das Land mit dem Flüchtlingsstrom aus dem Norden umgeht. Und der Mann hinter der Politik von Donald Trump, die Weltsicht von Stephen Bannon, hat einen direkten Einfluss darauf, in welche Richtung sich die USA nun entwickeln. Und das Wetter. Abgesehen von ausgedehnten hohen Wolkenfeldern ist es morgen sonnig, 11 bis 14 Grad. Info 3, heute mit Patrick Seiler. Doch zuerst hat Dominik Rolli das Wort, der bringt uns die wichtigsten Nachrichtenmeldungen des Nachmittags.
In der philippinischen Hauptstadt Manila haben tausende Menschen gegen die Anti-Drogen-Politik von Präsident Rodrigo Duterte demonstriert. Sie versammelten sich vor dem Polizeipräsidium. Dort ist seit gestern Leila de Lima inhaftiert, eine philippinische Senatorin und scharfe Kritikerin von Präsident Duterte. Ihr wird vorgeworfen, in ihrer Zeit als Justizministerin in Drogengeschäfte verwickelt gewesen zu sein. Präsident Duterte hatte bei seinem Amtsantritt im Juni angekündigt, hart gegen Drogenkriminalität vorzugehen. Seither wurden laut Schätzungen von Menschenrechtsorganisationen mehr als 7000 Menschen getötet. Irak und Saudi-Arabien nähern sich diplomatisch wieder an. Erstmals seit 14 Jahren ist ein saudischer Außenminister nach Irak gereist. Adel al-Jubair traf sich in der Hauptstadt Bagdad mit seinem irakischen Amtskollegen Ibrahim al-Jafari. Es gehe darum, wieder stabile Beziehungen aufzubauen, sagte ein Regierungsvertreter. Die beiden Länder hatten sich 1990 zerstritten. In der Türkei hat die Regierungspartei AKP offiziell ihre Abstimmungskampagne begonnen. Sie warb für ein Ja beim Referendum über die Einführung eines Präsidialsystems. Dieses würde Präsident Erdogan mehr Macht verleihen. Das neue System werde den Terrorismus zerstören, versprach Ministerpräsident Binali Yildirim während seiner Rede in einem Sportstadion in Ankara. Terrorgruppen würden für ein Nein werben. Nordkorea umgeht offenbar die internationalen Sanktionen. Das Land verfüge über ein Geflecht aus Firmen in der ganzen Welt, heißt es in einem Bericht der UNO, der der Nachrichtenagentur Reuters vorliegt. Nordkorea gelinge es so, weiterhin Menschen, Geld und Güter über die Grenzen zu schaffen. Die UNO-Mitgliedsländer müssten wachsam sein gegenüber nordkoreanischen Diplomaten, heißt es weiter. In der irakischen Stadt Mossul ist die Armee weiter in den vom IS gehaltenen Westen der Stadt vorgerückt. Soldaten seien nun in Wohngebiete vorgedrungen. Sie befänden sich weniger als 3 Kilometer vor der Altstadt von Mossul, das sagte der Chef der Truppen, die von den USA unterstützt werden. Vorgestern hatten die Truppen bereits den Flughafen von Mossul erobert. Im Zürcher Zoo ist am Vormittag ein Elefant zur Welt gekommen. Er ist rund 120 Kilogramm schwer und hat noch keinen Namen, wie der Zoo in einer Mitteilung schreibt. Es sei das erste Mal, dass eine Elefantenkuh, die selbst in Zürich zur Welt kam, ein Kalb geboren habe. Das Wetter. Morgen ist es nur noch teilweise sonnig. Oft hat es ausgedehnte hohe Wolkenfelder. Die Temperatur steigt auf 11 Grad. Im Süden ist es trotz Wolkenfeldern immer noch ziemlich sonnig bei maximal 14 Grad.
Info 3 Abend.
Die Post hat es nicht einfach. Die Leute verschicken immer weniger Briefe, Päckli werden oft von der privaten Konkurrenz transportiert und für Zahlungen gehen auch immer weniger Menschen an den Schalter. Die Post muss deshalb neue Einnahmequellen finden. Wie sie das machen will, erläuterte Postverwaltungsratspräsident Urs Schwaller in der Samstagsrundschau von Radio SRF. Wirtschaftsredaktorin Anna Lemmenmeier hat zugehört.
Als oberster Pöstler der Schweiz hat Urs Schwaller keine einfache Aufgabe. Er muss die Post neu aufstellen. Und das wird nur mit Abstrichen gehen. 400 bis 500 Poststellen will er schließen. Gleichzeitig sollen in den übrig gebliebenen Poststellen oder sogenannten Postagenturen mehr Dienstleistungen angeboten werden.
Wir sind daran interessiert, zusätzliche Aufgaben wahrzunehmen. Ich könnte mir vorstellen, dass gerade einzelne Dienstleistungen, die man heute bringt von den, in den Gemeinden, dass man die auch nicht weiteres machen kann.
Die Dienstleistungen der Gemeinden und Kantone übernehmen. Dass man in Zukunft beispielsweise die Identitätskarte bei der Post bestellt. Über solche Möglichkeiten diskutiert die Post derzeit mit den Kantonen und Gemeinden. Die erste Gesprächsrunde ist abgeschlossen. Auch im Bereich E-Voting, also online abstimmen, oder beim Patientendossier der Krankenkassen erhofft sich die Post, ein Stück abschneiden zu können. Gleichzeitig will Postverwaltungsratspräsident Urs Schwaller auch im Ausland wachsen. Er hat dabei die Vision,
dass wir uns öffnen auf Märkte, war über die Schweiz ausgegangen, dass wir ein Zugangstor, aber auch ein Ausgangstor sind von internationalen Märkten, bis nach China, bis nach Amerika.
Damit will Schwaller verhindern, dass die Post große Marktanteile an internationale Konkurrenten wie Amazon oder UPS verliert, wie das zuletzt in Deutschland geschehen sei. Sich bei den Versandriesen aber gleich ins Boot zu setzen, das kommt für den obersten Pöstler allerdings derzeit nicht in Frage.
Info 3 Abend.
Es wird wieder wärmer, die Tage werden länger und damit machen sich auch wieder mehr Menschen auf dem afrikanischen Kontinent auf den Weg, um ein besseres Leben zu suchen. Während viele von ihnen tatsächlich Richtung Europa, also nach Norden kommen, geht bei uns oft vergessen, dass auch Südafrika ein Ziel für viele Menschen aus afrikanischen Ländern ist. Bis zur Syrien-Krise war Südafrika gar eines jener Länder mit den meisten Asylbewerbern weltweit. Insgesamt gut 1 Million Menschen haben hier Schutz gesucht. Südafrika hat eine der weltweit progressivsten Flüchtlingsgesetzgebungen, die sogar umfassender ist als die UNO-Flüchtlingskonvention. Die Reportage aus Johannesburg von Jan-Philipp Schlüter von der ARD.
Allerdings, theoretisch mögen die Flüchtlinge in Südafrika viele Rechte haben. In der Realität sind sie aber auf sich allein gestellt. Es ist ein täglicher Kampf ums Überleben, sagt Fatma, die vor dem Bürgerkrieg in ihrer Heimat Somalia geflohen ist. Es ist so schwer, einen Job oder einen Studienplatz zu finden. Die Leute sagen, dass wir mit unserem Status nicht arbeiten dürfen. Mir ist es selbst passiert, dass ich mich beworben habe und mir gesagt wurde, wir wollen keinen Flüchtling, wir wollen einen Südafrikaner. Aber es geht noch schlimmer. Vor allem in den Townships werden Flüchtlinge immer wieder zu Opfern fremdenfeindlicher Gewalt. Vor allem bei armen Südafrikanern gelten sie als Sündenböcke, die Jobs und Frauen stehlen. 2008 und 2015 gab es regelrechte Hetzjagden auf Ausländer. Mindestens 50 Afrikaner aus anderen Ländern sind dabei getötet worden. Auch Germain aus Burundi ist zum Opfer geworden. Mich haben 4 Typen auf der Straße zusammengeschlagen. Ich sei Flüchtling und hätte hier nichts verloren. Ich musste sogar ins Krankenhaus. Aber bei allen Problemen, Südafrika bleibt ein Land mit starker Anziehungskraft für Migranten und Flüchtlinge.
Da war etwas nicht ganz richtig mit dem Beitrag, da habe ich leider falsch abgespeichert. Nun gehen wir deshalb zum nächsten Beitrag, der hoffentlich dann ganz richtig abgespeichert ist.
Info 3 Abend.
In die USA nämlich. Seine Kritiker bezeichnen ihn als Brandstifter und als nationalistischen Heißsporn. Seine Bewunderer sagen, er habe den Wahlsieg von Präsident Donald Trump erst möglich gemacht. Die Rede ist von Stephen Bannon, Trumps einflussreichem Chefberater. Bannon hält sich mit Vorliebe im Hintergrund und gibt äußerst selten Interviews. An einem Treffen konservativer Aktivisten vor den Toren Washingtons stand er jetzt aber Rede und Antwort und gewährte so einen tiefen Einblick in seine Weltsicht. USA-Korrespondent Beat Soltermann.
Einreisebahn für Muslime aus gewissen Ländern, Ausschaffung von illegalen Immigranten, Rückzug aus dem Freihandelsabkommen TPP. Stephen Bannon kann die Aufregung der Trump-Gegner nicht verstehen. Warum nur können sie so überrascht und entsetzt sein?
If you want to see the Trump agenda, it's very simple. It was all in the speeches.
Alles, was Präsident Donald Trump jetzt umsetze, habe er im Wahlkampf so angekündigt, sagt Trumps Chefberater am CPAC-Jahrestreffen vor konservativen Aktivisten.
All he's doing right now is he's laid out an agenda and our job every day is just to execute on that, is to simply get a path to how those get executed.
Trump erfülle seine Wahlversprechen eines nach dem anderen. Unser Job ist es, dafür zu sorgen, dass ihm das gelingt. Unser Job will heißen mein Job. Da sitzt einer auf der Bühne, der sich selbstbewusst äußert, der weiß, wo sein Platz im Weißen Haus ist. Stephen Bannon ist der Vollstrecker. Er schaut, dass Trump nicht weich wird, dem Druck der Lobbyisten und seiner Gegner nicht nachgibt. Bannon ist immer dort, wo Trump ist. Er hat Zugang zu allen Meetings, sogar zu jenen des Nationalen Sicherheitsrats.
We're a nation with an economy, not an economy just in some global marketplace with open borders, but we are a nation.
Wir glauben, wir sind eine Nation mit einer Wirtschaft und keine Wirtschaft irgendwo auf einem globalisierten Marktplatz mit offenen Grenzen. Wir sind eine Nation mit einer bestimmten Kultur und einer Daseinsberechtigung. Und das eint uns.
And a reason for being.
And I think that's what unites us.
Deshalb der Rückzug aus multilateralen Handelsabkommen, deshalb die strengere Einwanderungspolitik und deshalb das radikale Zurückstutzen des Staates.
If you look at these cabinet appointees, they were selected for a reason, and that is the deconstruction. The way the progressive left runs is if they can't get it passed, they're just going to put it in some sort of regulation in an agency. That's all going to be deconstructed.
Wir haben unser Kabinett so zusammengestellt, damit wir bei der Dekonstruktion des Staates vorwärts machen können. Die progressive Linke hat die Verwaltung mit all ihren Regulierungen aufgeblasen, erklärt der 63-Jährige, der in beigen Hosen mit schwarzem Hemd und Kittel auftrat und ohne Krawatte. Bannon bezeichnet sich selber als radikalen Denker. Die Tea Party-Revolution hat ihn ideologisch nach rechts gerückt. Eine Weltsicht, die er als Chef der Newsplattform Breitbart propagierte und eine, die er nun Präsident Trump diktiert. Am Anlass beantwortet Stephen Bannon brav die Fragen. Nur wenn er über die Medien spricht, kneift er die Augen zusammen, die Stimme wird aggressiver, der frühere Wall Street Banker mit einer gehörigen Portion Testosteron wird spürbar. Die USA hätten noch einen langen Weg vor sich, sagt er.
Their corporatist globalist media that are adamantly opposed.
Die globalisierten Medienkonzerne bekämpfen die national ausgerichtete Wirtschaftspolitik mit allen Mitteln. Und wenn ihr gedacht habt, diese Konzerne würden euch euer Land kampflos zurückgeben, dann habt ihr euch getäuscht.
If you think they're going to give you your country back without a fight, you are sadly mistaken.
Die Medien. Bannon erachtet sie als die wahre Opposition. Deshalb vergeht kein Tag, ohne dass das Weiße Haus die Medien attackiert und ihre Glaubwürdigkeit zu unterlaufen versucht, mit einigem Erfolg. Ohne kritische Medien ließe sich die Politik Bannons und Trumps einfacher umsetzen. Stephen Bannon hofft, dass die Trump-Wählerinnen und Wähler ihm dabei helfen.
We want you to have our back, but more importantly,
stärkt uns in unserem Kampf. Und noch wichtiger, stellt sicher, dass wir nicht vom Pfad abkommen und liefern, was wir versprochen haben. Stephen Bannon ist fest überzeugt, dass alle, die am Erfolg der Trump-Präsidentschaft zweifeln, genauso falsch liegen werden wie jene, die nie an einen Wahlsieg des Kandidaten Trumps geglaubt haben.
Das war Info 3 am Samstagabend. Nicht ganz so, wie das eigentlich geplant gewesen wäre. Morgen Abend um 17 Uhr machen wir es wieder besser. Bis dann. Schönen Abend.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.